Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem Info auf Rabe. Heute wiederum mit einem Studiogast und das ist der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäpet. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nächstes Wochenende wird in Bern gewählt, dann entscheiden die stimmberechtigten Berner und Bernerinnen auch, wer die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Alexander Tschäpet wird. Sicher ist, in einer Woche wissen wir, wer ihn im Gemeinderat ersetzt. Wer neue Stappi wird, werden wir höchstwahrscheinlich noch nicht wissen, weil sich gleich 9 oder inzwischen nur noch 8 Personen für dieses Amt beworben haben. Das heißt, niemand erreicht wohl das nötige absolute Mehr. Alexander Tschäpet hat die Politik sozusagen schon mit der Vatermilch aufgesogen. Sein Vater Reinhold Tschäpet war Stappi von 1966 bis 1979. Im Jahr, als sein Vater starb, ging auch Alex in die Politik, wurde Stadtrat von Bern, später Nationalrat. Vor 16 Jahren wurde er in den Gemeinderat gewählt als Verkehrs- und Planungsdirektor. Vor 12 Jahren wurde er dann Stappi. Ende dieses Jahr hört er auf. Jetzt ist er hier, Alexander Tschäpet, und ich tue jetzt etwas, das ich als Journalist eigentlich nicht tun sollte, nämlich normalerweise sitzen wir unsere Gäste, aber wer den Alex kennt, weiß, das ist ein Stappi, den man duzt. Darum sage ich jetzt, Alex, wie fühlst du dich im Moment, so kurz vor dem Ende der Stappi-Zeit?
Ich möchte zuerst mal alle Hörerinnen und Hörer herzlich begrüßen. Also ich habe mehrere Gefühle. Das größte Glücksgefühl, das stammt noch von gestern Nachmittag. IB Sion, ein unglaubliches Spiel, unglaublich gut gespielt. Young Boys, aber auch Sion. Sion war lange besser. Schluss hatten wir das glückliche Ende auf unserer Seite. Das ist zumal das Tagesgefühl, das sich über die Nacht halten konnte. Wie fühle ich mich so als Stappi, der zum Auslaufmodell wird? Auf der einen Seite freue ich mich aufzuhören, weil ich glaube, es hat alles seine Zeit und ich denke mir, das 16 Jahre in einer Exekutive in Bern zu sein, das ist lange und das ist auch gut, dass man dann auch einmal ein Ende sieht. Das ist sicher so auch. Die Lebensqualität war natürlich nicht immer gut. Du bist immer im Zentrum, du bist immer kritisiert worden. Ich mit meiner Reitschule oder ich mit meiner losen Zunge. Das war nicht immer einfach. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, man ist irgendwo auch etwas verunsichert, vielleicht sogar etwas traurig. Ich habe sehr gern für diese Stadt gearbeitet, finde es eine wunderschöne Stadt, es ist ein wunderbares Produkt, als Stadtpräsident für eine solche Stadt arbeiten zu dürfen. Ich habe sehr gute, viele Freundschaften geschlossen in der Verwaltung mit ganz vielen Mitarbeitenden, haben wir sehr enge Beziehungen gehabt. Und von daher ist es natürlich auch ein bisschen loslassen. Also da ist auch Wehmut dabei. Das ist so, zwei Herzen schlagen auch in meiner Brust. Das ist wahrscheinlich schon so. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt nicht noch den Nationalrat hätte, weiß nicht, ob ich am 1. Januar nicht noch Burnout-Bonus hätte einziehen müssen. Also so von 150 auf 0, das ist nicht ganz zu unterschätzen.
Das ist interessant. Ich habe kürzlich mal mit Ursula Haller gesprochen. Die war früher auch Gemeinderätin in Thun und sie war eine schweizweit bekannte Nationalrätin. Eine, die es dann auch mit dem Blocher aufgenommen hat, aus der SVP ausgetreten ist und die BDP mitbegründet hat. Und sie hat gesagt, dass sie zurückgetreten ist, sei sie schon ziemlich in ein Loch gefallen. Plötzlich hätte sich niemand mehr für sie interessiert und sie hat dann angefangen, Keyboard zu spielen. Hast du auch schon solche Pläne? Hast du ein Instrument oder ein Hobby, das dich dann begleitet?
Also was ich habe, sind zwei Hunde, die sind gegeben und damit bist du auch gezwungen, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag eine Stunde spazieren zu gehen. Das ist mal sicher gut, es gibt so eine Grundstruktur. Ich habe mir auch vorgenommen, ich habe jetzt auch ein Büro gemietet, weil ich mir denke, gerade wenn man sich dann so, stelle sich vor, so Januar, trübe, traurige Stimmung draußen, dann schaust du in den Spiegel, beginnst dich selber zu bedauern, bist dann zu faul, unter die Dusche zu gehen und läufst dann den ganzen Tag im Morgenrock und in den Finken in der Wohnung herum. Das will ich mir eben ersparen, deshalb gebe ich mir wirklich eine Struktur. Ich werde auch alle Post von Anfang an in dieses Büro schicken lassen, damit ich gezwungen werde, mir wirklich auch so etwas, ein regelmäßiges Leben einzurichten. Weil ich kenne genug Leute, die dann beginnen, sich selber zu bedauern und das, hoffe ich, bleibt mir erspart.
Gestern hat Angela Merkel angekündigt, sie trete nochmal an und sie hat dann auch 12 Jahre in Deutschland regiert und wird dann wahrscheinlich 4 weitere Jahre regieren. Du hast schon ziemlich früh angekündigt, dass du zurücktrittst, schon eigentlich vor vier Jahren und im Moment haben wir eine Auswahl von 8 Personen, die irgendwie gefühlsmäßig, wenn ich zum Beispiel jetzt so mit den Leuten spreche, ob rechts oder links, so sagen, ja, eigentlich ist es schade. Den Shepherd, den hätten wir wiedergewählt und jetzt wissen wir nicht so recht. Und ich habe letztes Mal bei der Wahl, als die Resultate bekannt wurden, habe ich spontan gesagt, oh, der Alex Shepherd schneidet fast so ab wie irgendwie ein Diktator in einem Ex-Sowjetland, der über fast 70% der Stimmen hat. Das geht doch fast nicht in einer Demokratie. Du warst beliebt. Hast du dir nicht ein paar Mal auch überlegt, noch zu bleiben?
Nein, also bei uns ist es ja einfach. Wir haben ein Reglement, das eigentlich sagt 16 Jahre und dann ist fertig. Wäre mir nie in den Sinn gekommen, so etwas irgendwie abzuändern zu eigenen Gunsten. Ich denke mir, das ist eben auch gut. Diese Amtszeitbeschränkungen haben etwas ganz Gutes. Sie schützen dich vor dir selber. Oder jetzt, gerade auch in den letzten Wochen und Monaten, kommen dann Leute zu mir, klopfen mir auf die Schulter und sagen, ja, so schade gehen Sie, so schade, Sie waren so ein guter Stadtpräsident. Aber von denen habe ich 15,5 Jahre sehr häufig nichts gehört oder nur Kritisches gehört. Also es ist irgendwie so, ja, wenn man dann geht, dann finden dich die Leute alle toll. Wenn du im Amt warst und dich für eine Sache eingesetzt hast, die vielleicht nicht so populär war, ich habe mich sehr früh zum Beispiel für Ausländer in der Schweiz eingesetzt, noch schon als Nationalrat, da bist du dann extrem angegriffen worden. Oder ich sage die Reitschuldiskussionen, das war ein extremer Zankapfel in dieser Stadt. Und das ist ja noch schön, wenn man dann aufhört, plötzlich bleiben den Leuten die positiven Dinge in Erinnerung und nicht halt das, was immer zu Kritik Anlass gab. Und deshalb freue ich mich und ich bin auch überzeugt, dass man auch selber im Alter dann sich an die schönen Dinge erinnert und von daher dann etwas noch so in dieser Nostalgiewelle mitschwimmen kann. Und aber es ist schön zu sehen, dass halb Bern Stadtpräsident werden will oder Stadtpräsidentin. Das zeigt ja eben, dass dieses Amt durchaus an Attraktivität, ich sag mal, halt jetzt auch gewonnen hat. Also man hat vielleicht auch in meiner Amtszeit gesehen, dass man mit einem solchen Amt auch etwas bewegen kann in dieser Stadt. Und es freut mich natürlich, dass ganz viele das jetzt zum Anlass nehmen, es selber zu versuchen. Sicher nicht alle mit hervorragenden Wahlaussichten, aber das Amt ist nicht einfach ein Amt, das man quasi zwangsbesetzen muss, sondern es ist ein Amt, das offenbar ganz viele Leute attraktiv finden.
Du bist eine der Personen, die mitgeholfen haben, dass Bern wieder attraktiv geworden ist. Das heißt, das Bevölkerungswachstum war positiv, es ging bergauf. Bern ist mittlerweile wieder eine mittlere Großstadt und nicht mehr eine große Kleinstadt. Ein Problem dabei ist aber, dass es zu wenig Wohnungen hat. Wir hatten jetzt 10 Stadtratstalks hier jeden Montagmorgen und alle haben gesagt, das Wohnproblem, das müsse gelöst werden. Niemand hatte so genau konkrete Vorschläge wie, aber alle müssen sehen dort ein großes Problem. Schulräume sind auch knapp geworden in der Stadt Bern. Und als Stadtpi warst du ja auch eigentlich Chef der Planungsbehörde, eigentlich des Stadtplanungsamts. Was ist denn dort schiefgelaufen? Hat man zu viele Leute in die Stadt gelockt?
Nein, ich glaube, es ist gar nicht schief gelaufen. Also man muss einfach sehen, auch wenn jetzt alle sagen, man müsse den Wohnraum fördern. Wenn ich mir so die letzten 16 Jahre in Erinnerung rufe, muss ich sagen, genau diese Parteien, die jetzt alle nach mehr Wohnraum schreien, das waren die Parteien, die haben verhindert, dass das Viererfeld vor 10 Jahren gekommen ist. Die machen bei jedem kleinen Bauvorhaben, machen sie Einsprachen, sind dagegen. Ich verstehe es irgendwo auch, weil Qualität dieser Stadt besteht eben darin, dass es ein gesundes Verhältnis hat zwischen Grünfläche, Naherholung, öffentlichem Raum und Wohnraum. Und je mehr du das verdichtest, je mehr Leute hast du dann, da kommt dann diese Diskussion um Stress, um zu viele Leute im Bus und so. Das ist eine relativ schwierige Gratwanderung. Und ich kann nur etwas schmunzeln, wenn ich jetzt aus allen Lagern, politischen Lagern höre, wie man doch den Wohnraum jetzt fördern will. Ich sag dir, wenn du es dann am konkreten Beispiel testest, oder ich sage nur Schloss Matte oder Manuel Matte oder Viererfeld war lange umstritten, all diese Areale, aber immer wenn wir von neuen Arealen sprechen, die jetzt schon eine Wohn- und Lebensqualität haben, also die Grünräume sind, da wird diese Diskussion weitergeführt, da wird gar nichts ändern. Einfach ist es, wenn du Industrieräume hast, die du umnutzen kannst. Das ist relativ populär. Kehrichtverbrennungsanlage, Tramdepot, das ist okay. Aber diese Diskussion, die wird absolut weitergeführt. Und zur Frage Fehlplanung. Nein, also zuerst mal, Schulraumplanung ist nicht Sache der Stadtplanung, sondern Sache der Schulbehörden. Also das ist nicht an uns, wir können nicht einschätzen, welche Kinder wann in die Schule gehen, für das ist die Schuldirektion zuständig. Aber das Schöne ist ja in dieser Stadt, selbst wenn wir noch, ich sag mal, 1'000 oder 5'000 Wohnungen mehr bauen würden, es würde gar nichts ändern an der Wohnungsnot in dieser Stadt. Und wieso nicht? Eine Stadt wie Bern hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben den Verkehr im Griff. Der öffentliche Verkehr ist hervorragend. Wir sind daran, das Kulturangebot auszubauen, das Kita-Angebot auszubauen. Es lebt sich eben heute gut in einer Stadt wie Bern. Das war vor 30 Jahren nicht so. Deshalb sage ich, jede Wohnung, die du heute baust in Bern, die hat 10 potenzielle Mieter, weil die Leute es satt haben, in einer Vorortsgemeinde zu leben, häufig dann noch ohne ÖV auskommen zu müssen, 2 Autos zu haben, weil das eine Kind geht in die Flötenstunde und das andere möchte Fußball spielen. Diese Zeiten sind vorbei und damit ist eben auch die Attraktivität im urbanen Raum zu wohnen, die ist massiv gestiegen.
Wir sprechen gleich noch über ein paar andere Brennpunkte, die du auch schon angesprochen hast, Alexander Chappet, zum Beispiel die Reitschule oder die Kultur in der Stadt Bern. Bevor wir dazu wechseln, hören wir ein bisschen Musik. Du hast gewünscht House of the Rising Sun und was ich dir bieten kann, Alexander Chappet, ist die Version von Reverend Beatman, die Reithalle aus House of the Rising Sun besingt.
Yeah.
House of the Rising Sun oder Right Halle von Reverend Beatman war das. Alexander Chappett, Stappi, noch Stappi von Bern, ist bei uns zu Gast im Rabe Info. Und wir sprechen über das, was er erreicht hat, und schauen auch ein bisschen in die Zukunft. Ein Thema, das die Stadt immer wieder bewegt, ist die Berner Reitschule eben, die soeben von Beatman besungen wurde. Es gibt immer wieder Filme über die Reitschule. Es gibt den Andreas Berger, das ist ein Filmemacher, der sich quasi darauf konzentriert, diese Reitschule oder die Geschichte der alternativen Szene von Bern zu dokumentieren. Im Film Welcome to Hell, ein Film über die letzten Jahre der Reitschule, gibt es eine schöne Szene, wie sich im Stadtrat wieder einmal die Stadträte und Stadträtinnen die Köpfe einschlagen zum Thema Reitschule, und irgendwo mittendrin sitzt der Stapi Alexander Chappett und man hat das Gefühl, er kämpft mit dem Schlaf. So langweilig, wieder einmal die Reitschule. Wie war dieses Thema für dich? Wie hat es dich bewegt? Hat es dich wirklich gelangweilt in den letzten Jahren?
Nein, die Reitschule ist natürlich ein faszinierendes Experiment. Ich weiß nicht, sogar ein faszinierender Stadtteil geworden. Also wir sind die einzige Stadt, die jetzt sich noch leistet, ein solches Zentrum bahnhofsnächst, das sind ja 3-4 Minuten bis zum Bahnhof, das ist ja, wenn man das kommerzialisieren würde, wäre das ja ein gigantisches Unterfangen. In dieser Nähe des Bahnhofs könntest du ja weiß nicht was alles bauen und Geld verdienen, aber die Stadt leistet sich eine Reitschule, und sie leistet sich die immer noch mit Unterstützung der Bevölkerung. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Sämtliche Initiativen, die Reitschule zu schließen, abzureißen oder was auch immer, die sind gescheitert. Ich bin auch überzeugt, dass die nächste wieder scheitern wird, weil die Leute begriffen haben, dass ein solches Zentrum auch eine Qualität hat. Es hat auch viel Ärger, aber es hat eine Qualität. Und mich langweilt nicht die Reitschule, mich langweilt dieses Ritual von bürgerlichen Parteien, ich sage jetzt mal Jahr für Jahr oder Halbjahr für Halbjahr, immer wieder diese gleiche Leier zu bringen. Man wird das jetzt auch in den Wahlen sehen. Wenn du Wahlen gewinnen willst, musst du konstruktive Lösungen bringen. Einfach immer zu sagen, was die anderen schlecht machen, das will der Wähler heute nicht mehr hören. Und deshalb muss ich sagen, wenn die Freisinnigen oder die SVP mit konstruktiven Ideen kämen im Bereich der Reitschule, dann könnte man vielleicht das eine oder andere sogar aufgreifen und verbessern. Es ist ja nicht alles gut, was in der Reitschule abgeht. Jetzt auch wieder gerade diese Vandalenakte gegenüber den Schaustellern. Das ist auch kein einfacher Beruf mehr, heute Schausteller zu sein und da Wochenende für Wochenende Riesenmaschinen aufzustellen. Da verstehe ich diese Gewaltexzesse, kann ich nicht verstehen. Aber das ist ein kleiner Teil einer unglaublich reichhaltigen Geschichte. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin nicht mehr der Jüngste im Musikbusiness, der kennt jede Band, aber wenn ich sehe, welche Gruppen in Bern begonnen haben und Karriere gemacht haben, was in Bern an Kleinstkultur, sei es im Theater, sei es im Kino, sei es in der grossen Halle, was dort alles geboten wird, in einer Zeit, wo sonst immer nur nach Subventionen geschrien wird, immer nur nach Unterstützung gebrüllt wird. Das Kulturprogramm in der Reitschule ist zu einem grossen Teil selbstfinanziert, ist aber zum Teil extrem innovativ, auch wenn ich sagen muss, dass das House of the Rising Sun von Eric Burton ist schöner als das, was ich vorhin gehört habe. Aber das spielt ja keine Rolle. Aber das hat für mich eine unglaubliche Qualität, und für die muss man sich einsetzen, und man muss immer wieder versuchen, halt die negativen Exzesse, die es eben auch gibt, irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ein Thema ist ja nicht nur die Reitschule als Haus an sich, sondern alles, was darum hin ist. Da ist der Vorplatz und da ist auch die Schützenmatte. Und die Schützenmatte, da soll jetzt etwas gehen. Das hast du auch mit ausgelöst. Wie sieht denn die Schützenmatte in den nächsten Jahren aus?
Also ich denke, die Schützenmatte hat natürlich ein Riesenpotenzial. Und das hat man gesehen an den 2-3 Veranstaltungen, die man schon gemacht hat mit diesen Stadtlabors. Das wissen wir auch vom Bundesplatz. Ein Parkplatz auf öffentlichem Grund, der hat keine Qualität. Der ist vielleicht für ein paar wenige bequeme Bürger ist der ideal, weil die dann mit dem Auto mitten in die Stadt fahren können. Aber sonst hat er keine Qualität. Die Schützenmatte, das ist ein Ort, wo die Qualität noch herausgearbeitet werden muss. Das ist, man weiß nicht, was dort gut funktionieren wird. Sicher weiß man, glaube ich, dass man in den nächsten 20, 30 Jahren dort nichts wirklich Definitives bauen kann, weil die Umgebung der Schützenmatte ist zu unsicher im Moment. Nicht sicherheitsmäßig, sondern in der baulichen Entwicklung. Wir wissen nicht genau, was macht die SBB mit seinen Gleiseanlagen. Muss der Bahnhof Bern erweitert werden? Brauchen die mehr Platz für ein zusätzliches Gleise? Dann die ganze Frage, wie kann man das Bollwerk aufwerten? Wie kann man die Fußgängerverbindungen verbessern? All das wird sich in den nächsten 20, 30 Jahren erst entscheiden. Und deshalb sollte man jetzt die Schützenmatte, wenn wir sie Parkplatz freibringen, bespielen mit, da könnte man, ich weiß nicht, vom Kinderspielplatz über Schach für ältere Leute, über, man könnte Bäume pflanzen, man könnte eine Vielfalt von verschiedenen Nutzungen generieren. Und wenn ich mir so eben gerade die obere Altstadt anschaue, um den Bahnhof herum, Naherholungsraum hat es nicht viel. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da mittags ganz viele Leute eine belebte Schützenmatte für sich als kleine Alment dann in Beschlag nehmen.
Ein anderes Thema hast du vorher angesprochen, die Kultur. Die Stadt Bern hat sich jetzt eine Kulturstrategie gegeben. Vor etwa 2 Wochen hast du sie vorgestellt und hast dann zu den Anwesenden gesagt, Bern hat sich da etwas gegeben und übernimmt da eine Vorreiterrolle in der ganzen Schweiz. Keine andere Schweizer Stadt hat so eine Kulturstrategie. Was hast du genau damit gemeint?
Also, jede Stadt hat eine Kulturstrategie. Und Kulturstrategien sind meistens sehr eng begrenzt auf Hochkulturdefinitionen. Also für uns ist dann Kultur einfach Theater, Konzert, Ballett, vielleicht noch etwas Film und so. Aber dann ist eigentlich relativ schnell fertig. Und deshalb war ich am Anfang eben auch nicht Feuer und Flamme für eine Kulturstrategie, weil eine weitere Strategie zu schreiben, wie es schon jede Stadt eine hat, das macht keinen Sinn. Wir haben dann zum Glück, muss ich sagen, auf Rat der Beteiligten haben wir dann das Ganze sehr geöffnet. Wir haben breite Foren gemacht, haben sich 300 Leute beteiligt. Da sind dann Leute plötzlich gekommen, die mit der Kulturstrategie im engeren Sinn eigentlich gar nichts zu tun hatten. Plötzlich ist dann die Frage, wie weit geht Kultur? Ist das wirklich nur das, ich sag mal, Theater-Musikszene oder kann das darüber hinausgehen? Ist Nachtleben Teil der Kultur? Ist Sport Teil der Kultur? Ist gerade was im Bereich von Kinderunterstützung angeht, dass es sehr früh die Leute auch begeistern für Dinge, sie zum Nachdenken anregen. Das ist dann plötzlich, hat das dem Ganzen eine unglaubliche Dynamik gegeben und auch eine unglaubliche Breite. Und ich glaube, was die Kulturstrategie von Bern unterscheidet von allen anderen, sind 2 Dinge. Das erste ist, der Kulturbegriff wird viel weiter gefasst. Also wir gehen wirklich viel weiter als alle anderen Städte. Und das zweite ist, und ich glaube, das ist wirklich einmalig, wir haben mit Zielen und Massnahmen quasi einen Maßstab hier eingelegt und gesagt, in 4 Jahren könnt ihr uns messen, ob wir das, was wir hier versprechen, auch umsetzen. Strategien haben ja sehr häufig das Problem, dass sie so auf einer abgehobenen Ebene fliegen und dann nicht konkretisiert runtergebrochen werden. Und hier, glaube ich, ist das jetzt eben anders. Deshalb bin ich auch sehr glücklich jetzt über diese Kulturstrategie. Und auch im Stadtrat war die Aufnahme durchaus positiv, dass die Medien immer alles besser wissen und es damit auch entsprechend kritisieren. Das kenne ich nun auch aus 30 Jahren Politik. Das kann mich auch nicht mehr erschüttern.
Wir kommen schon zum Schluss dieser Sendung und da nimmt es uns natürlich Wunder, was denkst du eigentlich, wie kommt es raus nächsten Sonntag? Wie sieht der Gemeinderat aus? Wer ersetzt dich im Gemeinderat und wer wird der neue Stapi? Gibt es da eine Prognose vom amtierenden Stapi Alexander Chappet?
Eigentlich nicht, das wäre auch schlechter Stil. Also eines kann ich sicher sagen, und da bin ich auch überzeugt, Bern wird eine rot-grüne Stadt bleiben, also es wird eine Mehrheit rot-grün bleiben. Ich glaube, die bürgerliche Wende, die ist undenkbar, Aber sie ist für mich auch undenkbar, weil die bürgerlichen Parteien es verpasst haben, in den letzten 12, 16 Jahren auch konkret alternative politische Zeichen zu setzen. Sondern sie haben immer wieder in dieser alles ist schlecht, was von uns kommt, in dieser Haltung verharrt. Und das ist eben nicht erfolgsbringend. Die Leute wollen, die sind durchaus bereit, Kritik aufzunehmen, aber die wollen Konkretisierung. Das ist das eine, das wird bleiben. Ob es dann 3 oder 4 sind, das kann ich nicht lesen, wäre Kaffeesatz. Das zweite, was ich auch vermute, ist, im ersten Wahlgang wird kein Stadtpräsident, keine Stadtpräsidentin gewählt, weil da braucht es das absolute Mehr. Das dürfte mit 8 Kandidaten oder 8,5, Herr Theiler ist ja immer noch wählbar, das dürfte schwierig zu erreichen sein. Und das heißt, wir haben bis Mitte Januar zwar eine funktionierende Regierung, aber noch keinen Stadtpräsidenten. Was ich bedauere, weil am 10. Januar wäre der Neujahrsempfang mit Kutsche durch die Stadt zu fahren. Und da wird dann wahrscheinlich...
Machst du das noch einmal?
Ich würde gern, aber ich darf nicht mehr. Nein, das ist klar. Der Sitz bleibt halt für einmal verwaist. Aber das ist ja auch mehr nur Symbolik und nicht politischer Inhalt.
Aber wer von den, es gibt 2 aussichtsreiche, Alec von Grafenried und Ursula Wyss, das ist, glaube ich, fast für alle klar. Wen denkst du, wird deinen Sessel einnehmen?
Ich würde sagen, eine von beiden wird den Sessel einnehmen. Jetzt mal für mich schon von politischen Herkunft her, das ist klar, ich möchte gerne, dass eine Sozialdemokratin meinen Sitz übernimmt. Das hat auch eine politische Logik. Wir sind die größte Partei in dieser Stadt, mit Abstand die größte Partei. Deshalb ist für mich klar, wer meinen Sitz übernehmen sollte. Aber ich sage das auch, diese Wahlen sind nicht entschieden. Ich glaube, das wird relativ ein harter Kampf werden zwischen Weihnachten und Neujahr oder zwischen Weihnachten und dem 15. Januar. Und von daher muss ich sagen, ich glaube, das Rennen ist offen. Meine Position ist bezogen, aber zum Glück kommt es nicht einfach nur auf den Chatbot an, sondern zum Glück hat jeder Bürger, jede Bürgerin die Möglichkeit, sich selber eine Meinung zu bilden.
Und das sind dann auch die schönen letzten Worte dieses Gesprächs. Danke, Alexander Chapet, dass du hier warst, und viel Spaß dann beim Zuschauen, beim Beobachten, wie es mit dieser Stadt weitergeht. Erhalten wirst du uns bleiben als Nationalrat und dann wahrscheinlich auch als Lobbyist für die Schweizer Hauptstadt.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 21. November auf Rabe. Mehr zu den Wahlen in der Stadt Bern und Podcasts aller Rabe-Infosendungen gibt's unter rabe.ch. Nächsten Sonntag berichten wir dann live und direkt aus dem Rathaus von 15 bis 23 Uhr. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen um 11. Dann sprechen wir mit einem anderen Paradiesvogel, nämlich mit der kontroversen Sängerin Peaches, die uns letztes Wochenende besucht hat hier in Bern. In der Reitschule hat sie gespielt und wir haben sie getroffen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Die, die können, geht noch wählen. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.